Willkommen zu einer neuen Folge des Philosophischen Frühschoppen, dem politisch unkorrekten Podcast. Heute widmen wir uns dem Thema Zusammenarbeiten in internationalen Teams. Genauer gesagt, wie die interkulturelle Zusammenarbeit in der Softwareentwicklung vonstatten geht. Eine besondere Schwierigkeit dabei ist die räumliche Trennung, oft sogar über verschiedene Zeitzonen, weswegen wir uns die Zusammenhänge und Herausforderungen ein wenig genauer betrachten wollen. Dabei beschäftigen wir uns mit Fragestellungen wie: Welche unterschiedlichen Konstellationen der internationalen Zusammenarbeit gibt es? Welche kulturellen Probleme gilt es zu meistern? Und welche Vor- und Nachteile können wir für jeden Einzelnen finden? In unserer globalisierten Welt geht es nicht mehr einzig darum, Standorte zu finden, an denen Waren besonders günstig produziert werden können, um diese dann auf allen Kontinenten zu verkaufen. Billige Textilien oder Elektronik aus Fernost mögen den meisten im ersten Moment zu diesem Thema in den Sinn kommen. China hat mit dem Unternehmen Huawei sehr nachdrücklich unserer westlichen Welt zeigen können, dass die Zeiten, in denen Produkte nur kopiert wurden, längst vorbei sind. In der über 5000 Jahre alten Geschichte Chinas als Hochkultur werden alte Traditionen aufgegriffen und in unsere neue Zeit hin transformiert. Das Projekt Neue Seidenstraße demonstriert die wirtschaftliche Leistung Chinas sehr eindrucksvoll. Auch der US-amerikanische Druck auf die chinesische Wirtschaft konnte nicht aufrechterhalten werden. Im Ausbau des neuen Mobilfunkstandards 5G ist das Unternehmen Huawei federführend. Der Streit um die Verwendung des mobilen Betriebssystems Android auf den Geräten von Huawei wurde mit Gegensanktionen beantwortet. Die Ankündigung Chinas, die USA nicht mehr mit Mikrochips beliefern zu wollen, sorgte für ein schnelles Umdenken. Im gleichen Atemzug präsentierte Huawei dem Markt sein eigenentwickeltes Betriebssystem, welches den Namen Harmony trägt. Eine bessere Demonstration wirtschaftlicher Überlegenheit kann es kaum geben. Wir müssen aber gar nicht erst unseren Blick so weit schweifen lassen. Ende der 1990er Jahre haben sich auch viele Unternehmen dazu entschieden, ihre Produktionsstätten von Westeuropa aus Kostengründen nach Osteuropa umzusiedeln. Für Dienstleistungen gelten sogar noch weniger Einschränkungen. Die für Dienstleistung benötigte Infrastruktur lässt sich noch leichter umsiedeln als große Fabrikhallen, denn industrielle Fertigung benötigt auch ein kompetentes Wartungspersonal für die vorhandenen Maschinen. Der Trend der Wirtschaftsflucht internationaler Konzerne ist nicht neu. Seit der Jahrtausendwende wurden beispielsweise viele Callcenter in strukturschwachen Regionen wie Irland eröffnet, um einen zentralisierten Kundendienst für Unternehmen zu errichten. Wie sehr dieser Trend dem Verbraucher zugutekommt, steht allerdings auf einem anderen Blatt Papier und wird uns bei der heutigen Überlegung nur am Rande berühren. Dass Vorhaben, bei denen ein interkultureller Austausch involviert ist, nicht immer reibungslos vonstatten gehen, das zeigen viele Retrospektiven und Erfahrungsberichte von Unternehmen, die einen solchen Schritt bereits gewagt haben. Erfolgsgeschichten finden sich vor allem dann, wenn die Erwartungen nicht an übermotivierten Zielen festgemacht wurden. Es ist zu beachten, dass ein Engagement in unbekannten Gefilden auch stets ein Risiko beinhaltet, welches realistisch einzupreisen ist. Betrachten wir daher erst einmal Szenarien, die Firmen dazu bewegen, Aufträge an externe Dienstleister zu vergeben. Um den vielbenannten Punkt der Preisersparnis nicht weiter überstrapazieren zu wollen, wenden wir uns umgehend weiteren Aspekten zu. Richten wir unser Augenmerk daher einmal auf den oft beklagten Fachkräftemangel. Unternehmen, besonders in Deutschland, haben seit längerem Schwierigkeiten, geeignetes Personal zu finden. Auch wenn diese sich offen für moderne Konzepte wie Remote-Arbeit, Homeoffice und flexible Arbeitszeiten zeigen, sieht es mit der Bereitschaft, bei hochqualifizierten Arbeitnehmern eine Festanstellung anzutreten, sehr verhalten aus. Besonders unkonventionelle Köpfe, die Freude daran haben, Herausforderungen zu meistern, können sich schwer über lange Zeiträume auf bürokratische Strukturen einlassen. Genau solche Strukturen, wie sie oft in Konzernen anzutreffen sind. Grundsätzlich wäre die Beschäftigung freier Mitarbeiter auch kein Problem, wenn die Rechtssicherheit in Deutschland gegeben wäre. Angst vor horrenden Forderungen der Rentenkasse, welche freie Mitarbeiter pauschal als Scheinselbstständige deklarieren, sorgen für viel Unsicherheit. Sicher mag es Fälle geben, wo der staatliche Schutz unbedingt notwendig ist. Im Umfeld mit stark spezialisierten Akademikern sorgt die staatliche Regulierung lediglich für Abwanderung der Fachkräfte. Eine Ursache ist möglicherweise auch der Trend von Unternehmen, sich durch die Beauftragung von Vermittlungsfirmen vor staatlichen Zusatzforderungen zu schützen. Solche Vermittler, auch als Recruiter bekannt, agieren vornehmlich als Personalüberlassungsdienstleister. Agenturen wie Gulp, Hays und so weiter drücken die Einkommen der Freiberufler, um die eigenen repräsentativen Büros finanzieren zu können. Resultat der gesamten Situation ist, dass auf die vakanten Stellen Bewerber mit möglichst niedrigen Stundensätzen vorgeschlagen werden. Die tatsächlich fachliche Qualifikation ist hierbei zweitrangig. Das stellt den Mehrwert, den viele Personaldienstleister in ihren Marketingstrategien propagieren, motivierte und kompetente Kandidaten vorzuschlagen, sehr in Frage. Weshalb Unternehmen sich vermehrt im Ausland nach geeigneten Mitarbeitern umschauen? Um die vorhandenen freien Stellen zu besetzen. In diesen speziellen Fällen geht es vornehmlich darum, die neuen Kollegen komplett in Deutschland zu integrieren. Um 2010 wurden beispielsweise viele junge spanische Akademiker angeworben. Da in Spanien eine hohe Jugendarbeitslosigkeit herrscht, schien die Idee, eine europäische Lösung finden zu wollen, durchaus überzeugend. Wie bei vielen anderen Versuchen auch, gelang es nicht, das Vorhaben erfolgreich umzusetzen. Ein Grund ist, dass die deutsche Lebensweise sich von der südeuropäischen stark unterscheidet. Das hat wiederum dafür gesorgt, dass die Kandidaten sehr enttäuscht schnell wieder in ihre Heimat zurückgekehrt sind. Daher ist an dieser Stelle besonders die Politik gefragt. Es muss für mehr Rechtssicherheit gesorgt werden, so dass in Deutschland ausgebildete Fachkräfte den heimischen Markt bereichern. Lösungen wären schnell zu finden und könnten in kurzer Zeit auch erfolgreich umgesetzt werden, wenn dies gewollt ist. Aus der zuvor beschriebenen Problematik hat sich eine neue Konstellation ergeben. Hier vergeben Unternehmen komplette Aufträge wie die Entwicklung einer Anwendung an externe Dienstleister. Dabei ist es keine Seltenheit mehr, wenn dieser Dienstleister seinen Stammsitz außerhalb Deutschlands hat. Auch die Grenzen der Europäischen Union schrecken nicht. Die Schwierigkeiten, welche sich aus diesen Entscheidungen ergeben, liegen besonders in der Kommunikation. Der Auftraggeber muss möglichst klar seine Erwartungen für den Auftragnehmer formulieren, so dass diese entsprechend umgesetzt werden können. Wie schwer diese Aufgaben bereits ohne kulturelle Unterschiede, Sprachbarrieren und Zeitverschiebungen zu bewältigen sind, zeigen aktuelle Statistiken. Diese besagen, dass noch immer ca. 80% aller begonnenen kommerziellen IT-Projekte scheitern. Das meint nicht, dass das Arbeiten gestoppt werden und alle Ergebnisse im Papierkorb landen. Vielmehr sagt es aus, dass die veranschlagte Zeit und das festgesetzte Budget überschritten wurde. Offensichtlich handelt es sich also um ein Problem mit der korrekten Kalkulation des zu erwartenden Aufwandes. Um die Kommunikationslücken zwischen dem Dienstleister und der Fachabteilung zu schließen, entscheidet man sich oft für eine Onshore-Offshore-Lösung. Das bedeutet, vor Ort Onshore ist ein kleines Team, welches in direktem Austausch mit der Fachabteilung ist. Dieses Team übermittelt die Anforderungen an das entfernte Offshore-Entwicklungsteam, welches für die Umsetzung zu sorgen hat. Eine solche stille Postkette birgt allerdings ihre ganz eigenen Tücken. So verleitet sie beispielsweise dazu, Fehlmanagement zu verschleiern. Oft wird dann den entfernt arbeitenden Entwicklern für die Dinge, die schiefgegangen sind, die alleinige Schuld zugewiesen. Diese haben in aller Regel wenig Möglichkeiten, sich zu verteidigen, da wohlwissend jeglicher direkter Kontakt zum Kunden vermieden wird. Weswegen es äußerst ratsam ist, nur mit sehr erfahrenen Kollegen ein solches Abenteuer zu unternehmen, damit ein projektgefährdendes Verhalten noch frühzeitig durchschaut werden kann. Man muss aber auch bereit sein, erkanntem Fehlmanagement entgegenzuwirken. Bevor wir uns allerdings damit beschäftigen, wie man Projekte erfolgreich durchführen kann, wenn ein Großteil der Entwickler an verschiedenen Standorten verstreut ist, richten wir kurz einmal unsere Aufmerksamkeit darauf, in welchen Ländern Offshore-Dienstleister vornehmlich anzutreffen sind. Viele denken sicher zuerst an indische Teams, welche ihre Dienste weltweit anbieten. Das ist auch korrekt, aber oft müssen wir gar nicht so weit gehen, um eine Offshore-Entwicklung zu beauftragen. Mexiko ist beispielsweise für viele US-Firmen die Region, in der sie ihre IT-Projekte entwickeln lassen. Die Sprachbarriere von Englisch auf Spanisch ist auch kaum vorhanden, da in den USA die Latinos mittlerweile die größte Bevölkerungsschicht ausmacht. Unsere Nachbarn Österreich zum Beispiel haben historisch schon seit jeher gute Verbindungen Richtung Osten, weswegen das gesamte Gebiet des ehemaligen Jugoslawien, Polen und Tschechien zu deren Einzugsgebiet gehört. Von Wien sind es nur wenige Minuten mit der S-Bahn bis Bratislava und Budapest ist auch nicht weit entfernt. Nach nur 2 Haltestellen mit der Bahn ist man von Graz nach Ljubljana gefahren, um einen kleinen Eindruck von den regionalen Umständen zu vermitteln. Es sei auch das Buch Outsourced von Nick Krümm empfohlen, welches viele der globalen Aspekte erläutert. Fokus des Werkes sind vor allem die wirtschaftlichen Zusammenhänge und die Frage, wie man geeignete und vertrauenswürdige Partner findet, weswegen wir diese Gesichtspunkte hier nicht weiter aufgreifen und lediglich auf die Literatur verweisen. Wenden wir uns nun den kleinen praktischen Details zu. Nachdem die Hochzeit ausgerichtet wurde und eine Vernunft-Ehe organisiert ist, gilt es, gemeinsam Wege zu finden, ohne dass es für alle Beteiligten schmerzlich wird. Ganz gleich, wie eine Gruppe von Menschen zusammengesetzt ist. Vieles spielt sich auf einer persönlichen Ebene ab. Es wäre naiv anzunehmen, dass Menschen, die aus irgendeinem Grund keine gemeinsame Basis finden, so viel Professionalität an den Tag legen, dass der persönliche Disput hinten angestellt wird und das gemeinsame Ziel in den Vordergrund rückt. Um möglichst Differenzen von Anbeginn an so klein wie nötig zu halten, ist es unablässig, dass jedem Einzelnen das höhere Ziel des Projektes bewusst ist. Menschen, die einer gleichen Vision folgen, tun dies oft ohne Konkurrenzgedanken. Deshalb ist es unumgänglich, eine klare Vision zu formulieren. Dies erreicht man mittels sinnvollen Vorgaben. Treu nach dem Motto, viele Köche verderben den Brei, beflügelt zu viel Demokratie das Konkurrenzdenken. Die richtige Atmosphäre kann man mit einer Durchmischung aus bereits erfolgreich verwendeten Technologien und einer kleinen Prise neuen schaffen. Das gesamte Spektrum, wie man motivierte und performante Teams formt, ist in unzähligen Büchern zusammengefasst. Autoren wie Tom DeMarco und Andy Hunt seien deshalb nur exemplarisch erwähnt. Neben einer gemeinsamen Vision ist es unabdingbar, dass sich alle Projektbeteiligten kennenlernen. Einer anonymen Person am Telefon zu helfen, fällt meist schwerer, als wenn sich bereits ein persönlicher Kontakt etabliert hat. Wenn aufgrund der Entfernung und der möglicherweise auch wegen der Größe des Teams kein direktes Treffen stattfinden kann, müssen Alternativen geschaffen werden, die dafür Sorge tragen, dass ein Gemeinschaftsgefühl entsteht. Videokonferenzen sind eine solche Option, um Anonymität zu überwinden. Der visuelle Kontakt beugt auch vielen Missverständnissen vor, da unsere Kommunikation auch aus einem nicht zu vernachlässigenden nonverbalen Anteil besteht. So kann ein kleines Lächeln erheblich viel Schärfe aus einer konstruktiven Kritik herausnehmen. Dies ist am Telefon ein schwieriges Unterfangen. Sehr spannend im Zusammenhang der verteilten Zusammenarbeit ist das Konzept Mob-Programming. Hier wird der Gedanke des Pair-Programmings aufgegriffen und an die Anforderungen des Mob-Programmings angepasst, welche die räumliche Trennung überwinden. Wichtigstes Detail für ein erfolgreiches Gelingen sind kleine Teams von bis zu maximal 5 Personen. Technisch benötigt jeder Arbeitsplatz eine gute Internetverbindung, ein gutes Mikrofon, welches viele Nebengeräusche herausfiltern kann und eine Software, die es erlaubt, den Bildschirm zu teilen. Organisatorisch werden die täglichen Treffen wie reguläre Büroarbeitsstunden behandelt. Das heißt, jeder Teilnehmer findet sich zu einem ausgemachten Zeitpunkt im virtuellen Raum ein. Auch Pausen werden zur gleichen Zeit gehalten. Während der Zusammenarbeit übernimmt immer nur eine Person die Ausführung, zum Beispiel Code schreiben, während alle anderen sich mit einbringen und auf Korrektheit achten, beziehungsweise Korrekturen oder Optimierung vorschlagen. Nach einer vereinbarten Zeit, meinetwegen nach einer Stunde, übernimmt ein anderer den virtuellen Desktop, so dass eine gleichmäßige Rotation entsteht. Auf diese Weise lassen sich alle Personen in einem Team einbeziehen, wenn eine räumliche Nähe nicht möglich ist. Ganz anders verhält es sich natürlich, wenn die gesamte Entwicklung an einem anderen Ort durchgeführt wird. Schauen wir uns daher einmal kulturelle Unterschiede an. Wenn man als Deutscher das Ausland bereist und Gelegenheit hat, Land und Leute kennenzulernen, ist es sehr spannend zu sehen, wie die deutsche Mentalität von Fremden wahrgenommen wird. So schätzt man als deutsche Tugend vor allem unsere Pünktlichkeit, Gewissenhaftigkeit und Kompetenz. Dagegen wird uns oft ein wenig Griesgram und Strenge vorgeworfen. Erstaunlich ist es immer wieder festzustellen, wie viele Menschen zumindest ein wenig Deutsch können. Dessen ist man sich bei der Dominanz der englischen Sprache gar nicht so sehr bewusst. Gerade in internationalen Teams ist es natürlich notwendig, eine gemeinsame Sprache zur Verständigung zu sprechen. In aller Regel entscheidet man sich aus zwei Gründen für Englisch. Zum einen, da die meisten Leute sich bereits darin verständigen können. Ein anderer Punkt sind die vielen Dokumentationen, Tutorials etc., die größtenteils ebenfalls in englischer Sprache verfasst sind. Das muss aber nicht zwangsläufig immer so sein, wie wir es bereits am Beispiel USA und Mexiko gesehen haben. Ein weiteres Beispiel ist die Programmiersprache Ruby, welche in Japan entwickelt wurde. Erst nachdem die englischsprachige Dokumentation verfügbar war, begann der internationale Erfolg von Ruby. Sprachbarrieren beschäftigen uns schon seit jeher, wie die Geschichte um den Turmbau zu Babel, welche in der Bibel erzählt wird, demonstriert. Gerade für zwischenmenschliche Beziehungen ist es wichtig, sich stets in Erinnerung zu rufen, dass die meisten Menschen im Team keine englischen Muttersprachler sind. Und noch viel wichtiger ist, dass nicht jeder ein ähnliches Sprachlevel hat. Sprache ist eine kulturelle Errungenschaft, die auf regionale Bedürfnisse eingeht. Es hat Gründe, wieso die Inuit, die in der arktischen Region leben, mehr Wörter für Schnee haben als wir in Deutschland. Auch historische Einflüsse spielen eine erhebliche Rolle. So ist das Ergebnis der britischen Kolonialpolitik, dass die Amtssprache in Indien Englisch ist. Das gilt übrigens auch für Belize in Zentralamerika mit seinen Nachbarn Mexiko und Guatemala. Gerade wenn man sich in einer Fremdsprache ausdrücken muss, lernt man sehr schnell, dass es Redewendungen gibt, die sich einfach nicht übersetzen lassen. Dazu gibt es eine sehr lustige Sammlung von dem Versuch, deutsche Mund- und Redensart wörtlich ins Englische zu übertragen. Auf der Webseite I Think I Spider sind diese zusammengefasst. Sie zeigen uns, wie eine wörtliche Übersetzung schnell einmal schiefgehen kann. Ein guter Rat für den Moment, in dem man einmal nicht mehr weiter weiß und das richtige Wort der Fremdsprache nicht parat hat, ist, die Dinge etwas ausschweifend zu umschreiben. Schnell lernt man dann auch die neuen Vokabeln. Eine andere Problematik ist, wenn man wenig Gelegenheit hatte, eine Fremdsprache zu sprechen, diese aber durch Bücher und Filme gut versteht. Manche Wörter ähneln sich sehr stark und unterscheiden sich nur in Nuancen. Im Spanischen ist dies oft der Fall. So bedeutet burro so viel wie Nachttisch und burro ist der Esel, was ein kleines R extra in der Betonung schon ausmachen kann. Aus diesem Grund unterscheidet man zwischen einem aktiven und einem passiven Wortschatz. Das meint, es gibt einen signifikanten Unterschied in der Anzahl der Wörter, die man in seinen eigenen Sätzen verwendet, und der weitaus größeren Menge an Wörtern, die man in einem Gespräch versteht. Wir sehen also, es ist nicht immer leicht, sich korrekt auszudrücken. Andersrum kann es allerdings auch vorkommen. Zum Beispiel sagt ein Kollege ständig Ja und führt Anweisungen nicht korrekt oder gar nicht aus. Spricht man ihn darauf an, erntet man ein breites Lächeln anstatt einer Erklärung. Sowas kommt öfter vor. Meist ist es aber nicht das Problem, dass der Kollege keine Lust hat. Vielmehr ist es der Stolz, zugeben zu können, dass etwas nicht verstanden wurde. In vielen Kulturen ist es sogar unhöflich, einen Wunsch abzulehnen. Aber dafür gibt es eine einfache Lösung, die da lautet Rhetorik. Schauen wir uns dies am besten an einem kleinen Beispiel an. In Spanien ist es oft schwierig, eine korrekte Antwort zu bekommen, wenn man nur nach dem Weg fragt. Selbst wenn das eigene Spanisch für die Einheimischen gut verständlich ist. Besonders Männer können dort nicht zugeben, dass sie eine Antwort nicht kennen. Als Resultat schicken sie einen sonst wohin. Das Ganze umgeht man, indem man das Gespräch etwas anders gestaltet, als man es in Deutschland führen würde. So fragt man am besten sein Gegenüber, ob er den gesuchten Ort kennt, und falls er mit Ja antwortet, setzt man gleich noch nach und fragt, ob er schon mal dort gewesen ist. Lautet die Antwort Nein, sollte man am besten jemand anders nach dem Weg fragen. Nichts anderes ist es in Softwareprojekten. Um herauszufinden, ob ein Kollege Verständigungsprobleme hat, geht man ähnlich vor. Nachdem man erklärt hat, was man möchte, fragt man dann nicht, ob er verstanden hat. Besser ist es, danach zu fragen, welche Lösung er vorschlägt und warum. Dieses Vorgehen ist nicht einzig auf internationale Teams begrenzt. Es eignet sich hervorragend als allgemeines Werkzeug zur Mitarbeiterführung, da es die Kommunikation durch Reflexion verbessert. Eine andere Klasse von Kommunikationsmissverständnissen sind Hierarchien. Diese sind oft schwer zu durchschauen und noch weniger nachzuvollziehen. Das indische Kastensystem ist bekannt. Was weniger bekannt ist, dass man die Kaste am Nachnamen erkennt. Aber auch Ausbildung und Status spielen oft eine Rolle. Mitarbeiter werden oft nicht nach ihren tatsächlichen Leistungen beurteilt, sondern aufgrund persönlicher Bekanntschaften bevorzugt. So ist es schwer für einen qualifizierten Entwickler, innerhalb eines Unternehmens zum Architekten aufzusteigen, wenn er nicht die notwendigen Kontakte hat. Ältere Semester kennen diese Praktik aus der ehemaligen DDR, wo Vitamin B, B für Beziehung, unerlässlich war. Schlechte Führung und hohe Versprechen des Managers, die permanent enttäuscht werden, sind Anzeichen für ein fehlbesetztes Management. Hier ist man als Auftraggeber aufgefordert, einzugreifen und dem Verantwortlichen Kompetenzen zu entziehen. Geschieht das nicht, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass das Projekt nicht erfolgreich wird. Abgesehen von diesen verschiedenen Klassikern, die regelmäßig wiederkehren, gibt es auch viel Positives zu berichten. Wer seinem Kind eine besondere Schulbildung angedeihen lassen möchte, ist oft bemüht, dieses auf eine internationale Schule zu schicken. Hatte man selbst diese Option nicht gehabt, kann dies durch Reisen gut ausgeglichen werden. Der Einfluss anderer Kulturen, die Erkenntnis, dass manche Dinge in einer anderen Sprache komplett anders ausgedrückt werden, sind Erfahrungen, die den eigenen Horizont erweitern. Man kann dem eigenen Denken eine neue Tiefe verleihen, wenn man sich darauf einlassen möchte, seine Mitmenschen zu verstehen. Die Lösungen, welche dann einem in den Sinn kommen, haben in vielen Fällen mehr Bestand, da sie auf einem größeren Erfahrungsschatz beruhen. Besonders knifflige Probleme, die meist ein unkonventionelles Vorgehen erfordern, haben so eine größere Chance, erfolgreich gemeistert zu werden. Zum Schluss noch eine lustige Anekdote, die nicht nur mir bei einer meiner frühen Reisen passiert ist. Ähnliches habe ich auch von Kollegen und Freunden in verschiedenster Weise berichtet bekommen. In meinem Fall war es ein Besuch in Barcelona. Zum Abrufen meiner E-Mails in einem Internetcafé stand ich vor der Herausforderung, mit einer spanischen Tastatur, auf der es keine deutschen Umlaute gibt, mein Passwort einzugeben. Das hatte natürlich einen Umlaut enthalten. Als Lösung gab es zwei Optionen. Die Bildschirmtastatur auf Deutsch umstellen, was im Internetcafé meist deaktiviert ist. Also war Option 2 zielführender gewesen. Über eine Suchmaschine das deutsche Alphabet finden und den benötigten Buchstaben herauskopieren. Voila! Mit der Verbreitung der Smartphones heutzutage werden viele dieser alten Probleme nicht mehr auftauchen. Ganz sicher? Nachdem das teure Telefon einer Freundin in der Karibik am Strand geflutet wurde, war sie auch vorerst auf Internetcafés angewiesen, die keine Umlaute auf ihren Tastaturen haben. Im Übrigen hielt das neue Telefon, welches vor Ort erstanden wurde, ganze 2 Wochen. Und ist einer Atlantikdusche wegen stürmischer See auf dem Malecón in Havanna zum Opfer gefallen. Wir sehen also, sag niemals nie, und für jede knifflige Situation findet man auch immer eine Lösung, sofern man Ruhe bewahren kann. Damit ist es auch genug für heute. Ich hoffe, der Beitrag hat euch gefallen, ihr konntet etwas für euch herausziehen. Wer mehr zum Thema erfahren mag, dem empfehle ich die Videos von Vera F. Birkenbiel mit ihren Analysen über Asien und Indien anzuschauen. Wenn ihr mögt, empfehlt meinen Podcast weiter. Das würde mich sehr freuen, auf das bald Nachschub kommt. Dieser Podcast wurde euch präsentiert von elmer.com, der Blog rund um IT und Technik. Wenn euch die Inhalte gefallen haben, könnt ihr mich unterstützen, indem ihr diese Folge für eure Freunde, Bekannte oder Familie in den sozialen Netzwerken teilt. Lasst auch gerne einen Kommentar da, wie euch die Folge gefallen hat. Hoffentlich bis bald!